Ja, wir feiern diesen Gottesdienst in der Gegenwart des lebendigen, des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hallo, alles klar bei dir? Na, alles im Griff? Na, wie ist? Alles im grünen Bereich? Solche lockeren Begrüßungssprüche kennt ihr vielleicht, also ich benutze sie manchmal. Kommen vielleicht mal ein bisschen flapsig rüber, aber so ganz fremd sind sie uns ja sicherlich nicht. Allerdings sind sie ja im Moment irgendwie nicht so ganz passend, oder? Es ist ja irgendwie so ein bisschen heikel und kommt möglicherweise falsch an. Wir bekommen ja im Moment in unserer Gesellschaft eben deutlich vor Augen gestellt, dass wir eben nicht alles im Griff haben. Obwohl bei uns ja vieles gut funktioniert. Das ganze öffentliche Leben oder das öffentliche, der Staat, alles funktioniert. Und trotzdem haben wir eben nicht alles im Griff. Wir wünschen uns das natürlich, dass wir irgendwie unser Leben so weit regeln, steuern können, dass wir möglichst wenig Probleme haben, dass wir einigermaßen alles unter Kontrolle haben. Und das wünschen wir natürlich oft auch unseren Mitmenschen. Das ist ja auch gut so. Und das ist ja auch richtig, dass wir so unsere Entscheidungen im Leben weise treffen, dass wir die ein oder andere Lebensweiche richtig stellen. Das ist auch nötig, aber wir stoßen eben im menschlichen Sinne eben ganz schnell da an unsere Grenzen. Und spätestens dann, wenn am Ende unseres irdischen Lebens das große Generalproblem, das absolute Generalproblem auftaucht, spätestens dann haben wir eben wieder alles nicht im Griff. Aber das ist eben bei der Flut von Informationen, die wir so im Alltag hören, sehen, lesen, irgendwie nicht Gegenstand. Das ist so, dass wir doch hervorragend durch die ganzen unterschiedlichen Dinge, die auf uns einprasseln, vom Wesentlichen abgelenkt werden. Bei mir ist so in letzter Zeit, dass wenn ich mal nicht im Homeoffice bin, sondern mich auf den Weg zur Arbeit mache, dass ich dann auf meinem Arbeitsweg eine Aussage finde, die dann meine Gedanken mal wieder ein bisschen von den ganzen Arbeitsthemen, die man so im Kopf hat, die Herausforderungen, denen man dann in der Arbeit begegnet oder die man mit nach Hause nimmt, dass man dann mal wieder auf das Wesentliche gelenkt wird. Das habe ich nämlich, das sehe ich jeden Tag auf meinem Arbeitsweg oder zumindest dann, wenn ich ihn fahre. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, was ich da mal lese. Das habe ich mitgebracht, und zwar ein Plakat vom christlichen Plakatdienst, das doch mal einen schönen Kontrast darstellt zu dem, was man so liest sonst. Und es gibt eine Kampagne, eine Sommerkampagne des christlichen Plakatdienstes, wo also auch demnächst hier in Verden und in Kirchlinteln und in Langwedel Plakate zu sehen sein sollen. Und ja, das ist schon eine gute Sache, wie ich finde, dass man auf diese Weise Bibelworte im Alltag bekommt, die man nicht nur vielleicht morgens oder wenn man alleine mal in die Bibel guckt, bekommt, sondern so beim Vorbeifahren. Das fand ich sehr gut und da freue ich mich immer drüber. Aber dieser Bibelvers, der hier zitiert ist, der ist in vollständiger Version noch, beinhaltet ja noch etwas mehr, der gibt noch mehr her. Vollständig heißt es nämlich im 1. Timotheusbrief 1,15, es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. Es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. Ich lade ein zum Gebet und ich möchte, dass wir, wenn wir können, dazu aufstehen. Herr, du kannst uns erretten und du willst uns erretten und du hast uns auch errettet als Sünder, die sich dir zuwenden. Wir danken dir dafür, dass du Retter aus aller Not bist, Retter aus unserem sündigen Leben und dass wir durch diese Rettung eines Tages wirklich das Problem unseres Todes nicht mehr vor uns haben, sondern dass wir eines Tages bei dir sein können und dass du auch dieses größte unserer Probleme dadurch besiegt hast. Wir danken dir, dass du immer wieder in unseren Alltag hinein sprichst, dass du in unserem Alltag uns leitest und uns Impulse gibst. Wir danken dir, dass du mit uns bist und wollen dich auch bitten, dass wir das in diesem Gottesdienst spüren und erkennen, dass du auch in der Woche uns dadurch durchträgst und uns ja einfach stärkst und uns aufs Wesentliche schauen lässt, nämlich auf deine Existenz, auf deine Nähe, auf deine Rettung, die du uns erwirkt hast. Einfach als Gnade, einfach als Geschenk, ohne dass wir es verdient hätten, weil wir doch immer wieder Fehler machen und sündigen. Herr, wir wollen dich bitten, dass diese ganze Gesellschaft jetzt auch in dieser verrückten Corona-Zeit erkennt, worauf es ankommt, dass alle umdenken, aufs Wesentliche schauen, auf dich, auf deine Rettungsmöglichkeit, auf dein Rettungsangebot. Bitte sorg dafür, dass die Pandemie zurückgeht, aber sorg dafür, dass die Leute, die Gesellschaft und jeder Einzelne erkennt, worauf es ankommt. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und dass du mit deinem Segen nie aufhörst. Amen. Ja, herzlich willkommen nochmal auch allen Gästen. Ich sehe zwar keinen, aber ich kann auch was übersehen. Hat jemand ein Grußwort oder eine Wortmeldung, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt.
Ich war am letzten Sonntag zum Predigtdienst in Walsrode und die Gemeinde lässt herzlich grüßen. Es war ein ganz anderes Erlebnis als hier im Gottesdienst. Das war eine Videokonferenz.
Also der Gottesdienst als Video.
Die, die an dem Gottesdienst teilnehmen wollten, mussten sich dann per Video zuschalten und konnten sich auch beteiligen, also Wortbeiträge geben. Das war mal ganz interessant, aber wir müssen das auch mal schätzen, wie gut wir es hier gefährdet haben.
Ja, vielen Dank. Also herzliche Grüße aus der Gemeinde Walsrode, die eben ihren Gottesdienst in Videokonferenzform noch feiert oder feiern muss. Und da können wir ihm dankbar sein, sagt Heinz. Und das ist sicherlich auch so, ich habe das aus einer anderen Situation auch schon mal gesehen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man schon Gottesdienst feiern kann, dass wir so viel Platz haben. Klaus. Ja, vielen Dank. Also Grüße von Sonja, geborene Heimsod. Den Nachnamen habe ich jetzt nicht verstanden, aber Huxoll. Okay, also Grüße von Sonja Huxoll, die nach Dorsten gezogen ist. Ja, ansonsten kriegt ein Spezialgruß unser Geburtstagskind der vergangenen Woche. Da hatten wir nur den Luca. Wir wünschen dir Gottes Segen, Luca, zu deinem neuen Lebensjahr. Und ich habe aus Psalm 118 den Vers 24 für dich. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein an ihm. Das wünschen wir dir, dass du fröhlich und froh bist über dich, über deine Familie und über Gott und was du alles bekommen hast. Dürfen wir anderen uns natürlich auch eingeschlossen fühlen als positive Aussage für die vor uns liegende Zeit. Unser erstes Lied wollen wir nicht singen oder bestenfalls im Geiste singen. Das heißt, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das spielt uns jetzt die Band. Ja, Informationen aus dem Gemeindeleben, da gibt es heute nur Positives. Und zwar haben wir wieder Kindergottesdienst im Untergeschoss. Das ist sehr erfreulich, natürlich mit den entsprechenden Hygieneregeln und mit festen Gruppen bis 10 Kinder. Aber es ist ja so ab sofort so, dass ab 10 Uhr eben wieder Kindergottesdienst angeboten wird, also immer in dem ersten Gottesdienstdurchgang. Die Kinder gehen dann gleich eben um 10 ins Untergeschoss. Wenn da Fragen sind, wendet euch an Juna oder Eddie, die sind da ja die Hauptansprechpartner. Was noch wieder geöffnet ist, ist der Büchertisch. Und zwar immer zwischen den beiden Gottesdiensten ist da also jemand persönlich für euch da und ihr könnt da eure Wünsche äußern und euch beraten lassen. Das ist also gern gesehen, aber wir müssen natürlich da beim Büchertisch auch auf den Abstand achten, dass wir da also keine Menschentrauben am Büchertisch haben und dass wir unsere Mund-Nase-Bedeckung auch tragen. Ganz wichtig. Die Liste ist trotzdem natürlich weiter da. Wenn also jemand außerhalb dieser Öffnungszeit ein Buch mitnehmen möchte, kann er sich da eintragen und dann geht das wie gehabt. Ihr müsst auch die offenen Posten, die ihr vielleicht in den letzten Wochen da habt, nicht unbedingt heute alle gleich begleichen, damit wir da eben keinen großen Andrang bekommen, sondern könnt also nach und nach da eure Schulden abzahlen sozusagen, aber nicht alles unbedingt heute, ne, dass sich das ein bisschen verteilt. Aber es ist schön, wir haben wieder Büchertisch, wir haben wieder Kindergottesdienst und was wir auch haben, ist heute wieder ein Gebetsangebot. Gisela Klaasen und Karl-Heinz Rath bieten Gebetsunterstützung an, dass kleine und große Anliegen miteinander geteilt werden können. Wenn ihr also nach dem Gottesdienst mit ihnen sprechen möchtet, mit ihnen beten möchtet, dann gehen sie mit euch in einen separaten Raum und dann könnt ihr mit entsprechendem Abstand das trotzdem teilen. Also nutzt das Gebetsangebot, denn schließlich haben wir eine besondere Segensverheißung darauf, wenn zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind. Und das sollte man auch nicht ungenutzt lassen. Ja, noch was Positives, zumindest für Familie Lars, ist, dass die morgen in Urlaub gehen. Also sprich, wir haben jetzt Niklas ab morgen für 3 Wochen in Urlaub entlassen oder werden ihn in Urlaub entlassen und haben ihn dann ab dem 11. August wieder. Also bis 10. August ist Niklas im Urlaub. Ich möchte nochmal an die Kollekte im Anschluss an den Gottesdienst erinnern. Im Foyer ist ja der Behälter, der ist für unsere allgemeine Gemeindearbeit bestimmt. Bitte vergesst also diese freiwillige Kollekte nicht. Ja, vor der Predigt wollen wir jetzt auf 2 Lobpreislieder hören, aber wollen die natürlich auch besonders verinnerlichen und uns da ganz auf Jesus, auf unseren Erlöser konzentrieren. Jesus, Erlöser der Welt, ist das erste Lied.
Liebe Gemeinde, Gespräche von anderen Menschen belauscht man nicht. Das ist so ein Grundsatz und der stimmt auch. Wir machen es aber heute trotzdem. Aber nicht, weil wir irgendwie ein Geheimnis rausfinden wollen und das dann weitererzählen und tratschen und sagen, oh, hast du schon mal gehört, der hat das und das erzählt. Ja, streng genommen geht es uns noch nicht mal mehr um den Inhalt an sich. Uns geht es mehr um die Struktur des Gespräches. Die Prinzipien, die da verhandelt werden, die wollen wir nämlich übernehmen auf unser Gespräch. Da wanderte ein Mann durch die Wüste. Man muss sagen, oder man muss das so hart sagen, es war ein gescheiterter Mann. Er wuchs in sehr hohen Verhältnissen auf, war ja ein Königssohn, Adoptivsohn eines Königs und ganz oben startete er und es ging ganz bergab. Er wurde eines Mordes bezichtigt, den hat er auch wirklich begangen und dann wurde er für vogelfrei erklärt, er wurde zum Flüchtling und alles, was er eigentlich hatte, die ganzen Chancen, das ganze Potenzial, alles ging in den Keller. Nun läuft er da durch die Wüste und hütet Schafe, die noch nicht mal seine eigenen sind, sondern die seines Schwiegervaters. Da weiß man, das Leben ist nicht gut gelaufen. Doch in dieser Situation, da sieht Mose, so heißt der Mann, diesen brennenden Dornbusch. Guckt sich das genauer an, weil dieser Busch zwar brennt, aber er verbrennt nicht. Und aus diesem Dornbusch kommt die Stimme, ihr kennt die Geschichte, die Stimme, die sagt, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das tut Mose, er zieht seine Schuhe aus und er nähert sich diesem Dornbusch und daraufhin entwickelt sich ein Gespräch. Dieses Gespräch ist aufgeschrieben in der Bibel und es ist ein Gespräch, das könnten auch wir beide miteinander führen. Ja, da stellt Gott sich vor, ich bin der ich bin, sagt er. Dann sagt Gott, was er von Mose möchte, für mein Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten. Ja, Mose findet das ein bisschen abgefahren, diesen Vorschlag, und fragt zurück, wie soll ich das denn machen? Und so entwickelt sich ein Gespräch, ein ganz normales Gespräch. Und da hören wir mal rein, und zwar in die zweite Hälfte. Wie gesagt, es ist sehr lang, wir können es nicht in Gänze behandeln, aber die zweite Hälfte gucken wir uns an, davon zwei Ausschnitte. Und zwar findet ihr das Gespräch in 2. Mose, Kapitel 4. Und wir lesen die Verse 1 bis 5 und dann springen wir zu den Versen 10 bis 17. Also wie gesagt, Gott hat sich vorgestellt und schon den Auftrag gegeben, den Mose vollbringen soll, nämlich sein Volk oder das Volk aus Ägypten führen aus der Sklaverei. Und jetzt ist eben diese Diskussion im Gange. Und da ist es hier in Vers 1, Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Was hast du da in der Hand? Fragte der Herr. Einen Stock, sagte Mose. Werf ihn auf die Erde, befahl der Herr. Mose tat es, da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Der Herr befahl ihm, pack sie beim Schwanz. Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Ich, der Gott ihrer Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob. Wir springen zu Vers 10. Doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt, ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schick einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose und sagte, du hast doch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, als wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt. Und den Stock hier nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. Mose trat in die Gegenwart Gottes. Ich habe das nicht vorgelesen, aber euch ist die Geschichte sicherlich vertraut. Er sah den brennenden Dornbusch und hörte eben diese Stimme, die sagte, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Und das gilt heute ganz genauso. Wo immer wir zu Gott beten, da betreten wir heiligen Boden. Heilig, das bedeutet ja, dass man moralisch und geistlich rein ist. Also geistliche Reinheit, das ist, was heilig bedeutet. Und wenn ich jetzt sage, beim Gebet treten wir auf heiligen Boden, dann ist das zunächst einmal ein großes Problem für uns. Denn wir sind nicht aus uns selbst heraus heilig und rein, geistlich rein, sondern wir sind Sünder, moralisch schmutzig, geistlich befleckt. Und ein heiliger Gott duldet keine Unreinheit in seiner Gegenwart. Aber genau das sind wir ja von Natur aus. Das heißt, wir müssen uns oder dürfen uns immer bewusst machen, dass es Jesus ist, durch den wir zu Gott kommen dürfen. Ohne Jesus hätten wir keinen Zutritt zu Gott. Nur durch das Kreuz haben wir Zugang zu dem Herrn. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ja, und das aussprechen, was uns eben befleckt, was uns unrein macht, dann vergibt Gott uns unsere Schuld, eben auf Grundlage dessen, was er am Kreuz für uns getan hat, dass Jesus unsere Schuld hinweggenommen hat. Erst wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir rein, um auf heiligen Boden zu treten. wenn wir darauf vertrauen, was er am Kreuz für uns getan hat, wenn wir ihm das ehrlich bekennen, dann werden wir von Neuem geboren, eine neue Kreatur. Dann reinigt Gott uns von unserer Schuld, dann nimmt er uns als seine Kinder an und dann können wir so in seine Gegenwart treten. Beim Gebet brauchen wir die richtige Balance zwischen Vertrautheit und Ehrfurcht. Da ist zunächst einmal die Ehrfurcht, die sagt, ich befinde mich hier auf heiligem Boden. Es ist kein Gespräch zwischen mir und einem Kumpel oder vielleicht sogar einem Kumpelchen, ja, dem man ein bisschen vielleicht auch über den man Witze machen kann oder den man einfach über den Mund fahren kann. Nein, wir treten in die Gegenwart des heiligen Gottes. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Das geht nur, weil Christus uns rein gemacht hat. Ja, wir brauchen diese Ehrfurcht, aber dann können wir auch mit dieser Vertrautheit zu Gott kommen. Eben weil Jesus am Kreuz alles für uns getan hat. Ich habe Gottes Gnade voll angenommen. Das heißt, ich darf auch als Kind zu ihm kommen, ein Gespräch mit ihm führen, wie mein Kind mit mir spricht. Also diese beiden Aspekte müssen wir, Ehrfurcht und die Vertrautheit. Und dann führen wir ein Gespräch und zu einem Gespräch gehören ja zwei Aspekte, reden und zuhören. Und auch hier in unserem Bibeltext erkennen wir das deutlich wieder. Zunächst einmal spreche ich aus, was mich so bewegt. Wir sehen, dass Mose keinerlei Blatt vor dem Mund nahm, als er mit Gott sprach. Er sprach aus, was er fühlte. Und das waren vor allem Zweifel, Angst und Sorgen. Da sagt er in Vers 1, da drückt er seine Zweifel aus und sagt, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Ja, ich soll jetzt zum Volk gehen und sagen, der Herr hat mich gesandt? Die werden ja sagen, hier Mose, du bist abgedreht. Weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Was soll ich tun? Mose hat da Zweifel. Oder in Vers 10, ja, auch als Gott ihn versucht zu überzeugen durch ein Wunder, was er vollbringt, hat Mose immer noch Zweifel. Er sagt, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Bruder, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Ich bin nicht begabt, sagt Mose. Ich kann das überhaupt nicht, da große Reden schwingen und die Leute überzeugen. Oder Vers 13, ja, da treibt Moses auf die Spitze und da wird Gott auch ein bisschen böse, heißt es da in unserem Text. Da sagt Mose, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schick einen anderen. Ja, nimm einfach jemand anders. Also wir hören hier raus, wie Mose Zweifel hatte, wie er ängstlich war. Und er legt das einfach Gott hin. Und als Kinder Gottes, die darauf vertrauen, was Jesus für uns getan hat und so in Gottes Gegenwart treten, dürfen und sollten wir genau das Gleiche tun. Wir sollten das vor Gott ausbreiten, was uns beschäftigt. Wir schauen, was uns bewegt und dann legen wir das vor Gott hin. Wenn ich lustlos bin, dann sage ich Gott, ich habe keinerlei geistliche Energie momentan. Ich quäle mich schon zur Kirche hin und die stille Zeit, das läuft also auf absoluter Sparflamme. Das sage ich Gott ehrlich, so wie es ist. Wenn ich traurig bin, dann sage ich ihm, Gott, ich bin so traurig momentan. Ich kann kaum aus dem Bett kommen, so niedergeschlagen bin ich. Sprecht das vor Gott aus, auch wenn ihr Konflikte habt und sagt, Mensch Gott, da hadere ich so mit dir. Ich kann es nicht verstehen, warum das Leben da so mich so behandelt. Ja, es geht darum, ganz ehrlich zu beten, wirklich das zu beten, was man selbst empfindet. Ne? Klar, wenn du froh und mutig und Energie hast, sollst du das auch sagen. Auch rate ich dir, ganz konkrete Fragen zu stellen. Ja, es gibt ja immer so Fragen, die ganz wichtig sind, um im Leben weiterzukommen, wo man einfach hakt, wo das Denken einen Knoten hat und der nicht gelöst ist und deswegen kommt man nicht voran, geistlich und im Leben. Das macht Mose ja hier auch. Er sagt, ich soll zu meinem Volk gehen und sagen, der Herr hat mich gesandt. Ja, da gibt's aber ein praktisches Problem, weil sie werden mir nicht glauben. Ja, das kann ja jeder behaupten, dass Gott einem erschienen ist. Was soll ich da tun? Das ist eine ganz konkrete und berechtigte Frage, die Mose hier vorlegt. Ja, das können wir uns zum Vorbild nehmen und auch unsere Probleme, das sind natürlich andere, aber die Gott hinlegen. Ja, und vielleicht schreiben wir uns das mal auf in unser geistliches Tagebuch und notieren diese Frage und warten darauf, dass Gott uns antwortet. Vielleicht antwortet er spontan, vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht benutzt er Umstände, dass wir die Antwort bekommen. Aber dass wir Gott solche Fragen stellen und auch da erwarten, dass er uns Antworten gibt. Also sprech aus, wie du dich fühlst und stelle konkrete Fragen, die dich beschäftigen. Ist das vielleicht zu wenig fromm, könnte man fragen. Ja, meine Gefühle, meine Probleme, ich, meiner, mir, mich. Ja, sollte man nicht für andere beten? Sollte man nicht die große Weltlage im Blick haben? Es geht nicht um entweder oder, es geht um beides. Ja, vor 2 Wochen, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da haben wir ja gesagt, wir wollen die Bibel beten. Wir wollen uns von der Bibel her inspirieren lassen für Gebetsanliegen. Und das ist natürlich genauso wahr heute wie damals, wie vor 2 Wochen. Das ist genauso richtig. Es geht nicht um entweder oder, es geht um beides. Wir brauchen eine weite geistliche Sicht, die uns die Bibel schenkt, aber wir brauchen auch die persönliche. Ja, ist ja hier auch ein Bibeltext, den wir jetzt hier zum Vorbild unseres oder zum Vorentwurf unseres Gebetes nehmen. Denn es gilt, nur ein aufrichtiges Gebet ist ein gutes Gebet. Es nützt uns nichts, wenn wir fromme Worte sprechen, die zwar an sich super toll sind, aber unser Herz geht da gar nicht mit. Ja? Dann sprich lieber ein selbstsüchtiges, kleinkariertes Gebet, wo dein Herz dahinter steht, wo Gott dich verändern kann, wo du aussprichst, was dich bewegt, als dass du fromme Floskeln wiederholst, die sich zwar gut anhören, aber die mit deinem Herzen gar nichts zu tun haben. Das nützt nichts. Zu einer tiefgründigen Unterhaltung, und echtes Gebet ist tiefgründige Unterhaltung, zu einer tiefgründigen Unterhaltung gehört unbedingt, ich spreche aus, was mich bewegt. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass dazu auch gehört, dass ich darauf höre, was der andere sagt. Ich muss hören, was der andere sagt. Also hören, was Gott zu mir spricht. Wenn wir mal unseren Text analysieren, den ich vorgelesen habe, die meiste Zeit über redet Gott. Heißt, Mose hört zu, er hört zu, was Gott ihm sagt. Zum Beispiel sagt Gott ihm, mach dir keine Sorgen, dass du nicht gut reden kannst. Ich habe ja schließlich den Mund und die Stimme alles geschaffen. Ja, wenn du dir das mal überlegst, ich kann das natürlich jederzeit verändern, dass du gut reden kannst. Oder er gibt ihm praktische Tipps und sagt, nimm deinen Bruder Aaron mit. Der wird dir helfen, der kann gut reden, dann habt ihr das Problem gelöst. Also Mose hört ganz konkrete Antworten von Gott. Gott antwortet mir und dir. Gott spricht dich an. Nun ist natürlich die Situation ein bisschen anders als damals. Also wir stehen nicht vor dem brennenden Dornbusch und wir hören Gott nicht akustisch, so wie Mose hier. Sondern der Heilige Geist lebt in uns. Ja, und über den Heiligen Geist gibt uns Gott Impulse. Nicht akustisch oder in den seltensten Fällen akustisch, sondern indem wir innerlich einfach spüren, Gott möchte, dass ich dies oder jenes tue, einen Impuls oder ein Gedanke, der mir kommt, ja, und der sich festsetzt und wo ich merke, das ist nicht mein eigener Gedanke oder der Gedanke von meinen Eltern oder wem auch immer, sondern das ist Gottes Gedanke. Und was der Heilige Geist auch mit großer Vorliebe tut, erinnert uns an Bibelverse, die dann in unsere konkrete Situation sprechen, wo wir sagen, oh, das ist genau ein richtiges Wort für meine Situation, hier antwortet mir Gott. So spricht Gott heute zu uns, durch Impulse des Geistes, durch Gedanken, die er uns schenkt und durch Bibelverse. Aber, und das muss ich auch sagen, aber es ist Vorsicht geboten. Gottes Geist gibt Impulse, ohne Zweifel, es drohen aber 2 Fehlerquellen, nämlich Verwechslung und Fehlinterpretation. Zunächst Verwechslung. Ja? Stammt der Impuls wirklich von Gott oder stammt er aus mir selbst oder von Freunden, aus meiner Angst, was auch immer? Ja, da geht ja viel ab in unserer Seele, kann ich sagen. Ja, und das ist natürlich nicht alles von Gott. Wenn wir nur Impulse von Gott hätten, würden wir uns ja nie falsch verhalten. Dann würden wir ja nie was Falsches denken, sondern immer Gottes Impulsen folgen. So einfach ist es ja offensichtlich nicht. Und jeder von uns erinnert sich vielleicht an eine Gegebenheit, wo er sicher war, hier würde Gott mir einen Impuls geben. Und im Nachhinein muss man feststellen, war doch nicht so. Es ist also Vorsicht geboten. Auch weil wir ja einen richtigen Impuls immer falsch interpretieren könnten. Ja, habe ich den Impuls richtig interpretiert? Da kann so einiges schieflaufen. Ja, mal so ein allgemeines Beispiel. Man hat Streit auf der Arbeit. Und jetzt ist die Frage, gebe ich nach oder zeige ich klare Kante? Ja, und ich habe den Eindruck vielleicht, zeige klare Kante. Das kann total Gottes Impuls sein. Ja, das kann absolut sein, dass Gott sagt, zieh hier eine Linie, zeig dem Chef mal, dass es so nicht geht, auch damit andere dann geschützt werden, die sich das vielleicht nicht trauen. Das ist absolut möglich. Kann aber auch sein, dass es dein Stolz ist, der das sagt. Da muss man prüfen. Also wichtig ist, dass alles, was wir von Gott zu empfangen meinen, zunächst einmal als vorläufig betrachten. Ich nehme diesen Impuls auf, ich schätze ihn wert, aber ich sage, es kann sein, ich muss es prüfen. Ich muss meinen Verstand einschalten und sagen, ist das logisch, dass Gott das so macht? Macht das Sinn? Ich schaue in die Bibel, vielleicht nicht nur auf einzelne Verse, sondern auch auf Zusammenhänge. Kann das sein, dass Gott mich so führt? Ich frage Freunde, die erfahren sind im Glauben, was sie davon meinen. Es ist immer wichtig, das zu teilen. Und schlussendlich muss ich das auch immer am Ergebnis messen. Ja? Gott ist nicht verwirrt, der führt uns den richtigen Weg. Und wenn ich nach verschiedenen Impulsen von Gott völlig in der Sackgasse bin, dann muss ich mir ehrlich eingestehen, das waren keine Impulse von Gott. Also auch das Ergebnis ist immer entscheidend. Vielleicht nochmal, was Gott denn so erzählt. Ja, also worauf sollten wir achten? Was für eine Impulse gibt er uns? Gott gibt uns nicht allgemeine Dinge, die uns eigentlich gar nichts angehen. Ja, Gott sagt uns nicht die Lottozahlen. Er wird uns wahrscheinlich auch nicht sagen, wann die Corona-Krise endet. Ja, es sei denn, es hat für dich persönlich ganz entscheidende Gründe, sondern Gott sagt dir immer kleine Dinge, die in deinem Leben wichtig sind. Ja, Erkenntnisse, die du brauchst, um geistlich einen Schritt weiterzukommen. Sowas gibt uns Gott weiter. Ja, Gott erklärt uns, was wir konkret tun sollen in einer Situation. Auf sowas sollten wir achten. Sehen wir ja auch hier in unserem Text. Gott erklärt Mose, wie er die Aufgabe, die gerade vor ihm liegt, angehen soll. Ja, er gibt ihm Hilfsmittel auf dem Weg, was er tun soll, um die Israeliten zu überzeugen, sagt er. Hier hast du den Stock in der Hand. Dieser Stock kann zur Schlange werden, wenn du ihn auf den Boden wirfst. Und wenn du ihn wieder anfasst, wird er wieder zum Stock. Das ist eine konkrete Hilfe, die ich dir mitgebe, um die Israeliten zu überzeugen. Und dann sagt er, geh jetzt los. Ja, wir haben jetzt genug diskutiert, jetzt musst du handeln. Also ganz konkrete Worte. Gott ermutigt Mose und er gibt ihm konkrete Anweisungen. Das ist so die Art von Impulsen, die Gott uns gibt. Konkret bezogen auf unser Leben. Neue Perspektive, ermutigende Worte, klare Handlungsanweisungen. Und wenn wir sowas von Gott empfangen, dann sollten wir uns das notieren in unser geistliches Tagebuch. Und wir denken daran, es ist zunächst einmal vorläufig. Ja, es ist nicht, dass Gott mir das direkt diktiert hat und dass das jetzt unfehlbares Wort Gottes ist, sondern es ist zunächst mein Eindruck, wohin Gott mich lenkt. Ich prüfe das, aber ich fange auch an, diesen Impuls nachzugehen und zu gucken, bestätigt Gott das? Wenn wir das so machen, werden wir merken, dass man das sehr trainieren kann. Ja, man kann sehr trainieren, Gottes Stimme zu hören. Man wird darin immer besser. Man kann immer besser unterscheiden, was ist nun Gottes Wort? Was sind meine eigenen Empfindungen? Wie leitet mich Gott? Also, wenn man am Anfang da nicht gleich große Erfolge mit feiert. Je mehr man es trainiert, desto besser wird man darin. Ja, der Mose, den haben wir uns heute angeschaut. Er war ein gescheiterter Mann in der ersten Hälfte seines Lebens. Bis zur Hälfte seines Lebens lief quasi alles schief, was schief laufen kann. Er startete ganz oben und durch eigenes Versagen und eigene Fehler ging es immer weiter bergab. Wenn man jetzt die zweite Hälfte seines Lebens betrachtet, dann sieht man, wie das Ganze wieder steil nach oben geht. Er führt das Volk aus Ägypten, Wunder über Wunder türmen sich in der Folgezeit. Er ist ein gesegneter Mann Gottes. Und dieses Gespräch, was wir heute uns angeguckt haben, das ist der Wendepunkt seines Lebens. Das ist das, der Punkt, wo sich sein Leben gedreht hat, in die völlig andere Richtung. Seitdem Mose sich mit Gott unterhielt, blühte sein Leben wieder auf. Und auch uns als Kinder Gottes steht dieses Gebet, diese Möglichkeit des Gespräches offen. Und zwar dann, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann können wir auf heiligen Boden treten. Dann hat uns Gott gereinigt und wir dürfen wieder in seine Gegenwart treten, den heiligen Boden des Gespräches betreten. Wir sagen ganz ehrlich, was uns bewegt, und wir stellen ihm konkrete Fragen. Und dann hören wir darauf, was Gott uns antwortet. Wir nehmen die Impulse des Heiligen Geistes wahr. Wir notieren das, wir prüfen und wir handeln danach. Und wir werden merken, dieses Gespräch läuft immer besser. Wir hören immer besser, wir können immer besser vor Gott aussprechen, was wir empfinden. So mit Gott im Gespräch zu sein, das lässt das Leben aufblühen. Nach der Begegnung am Dornbusch, da blieb Mose mit Gott permanent im Gespräch. Er richtete sich sogar, oder Gott sagte, er sollte sich so ein Zelt einrichten, Zelt der Begegnung, wo er immer reinging, um mit Gott zu sprechen. Im Zelt der Begegnung besprach er jeden Schritt mit seinem Herrn. Er führte sein Volk in die Freiheit, durch die Wüste zu den Pforten des gelobten Landes. Die Bibel wird einmal urteilen, kein Prophet war größer als Mose. Und dabei war sein Geheimnis sehr simpel. Vor Gott aussprechen, was mich bewegt, und hören, was Gott antwortet. Jedes Kind Gottes kann das tun. Amen. Ja, über Gebet reden und hören ist wichtig, wie wir es jetzt gemacht haben in der Predigt, aber wichtiger ist, dass wir selber beten. Und das wollen wir jetzt tun, eine Gebetsgemeinschaft haben. Ihr könnt laut oder leise reden. Wir sind mit unserem Herrn im Gespräch, wir befinden uns auf heiligem Boden. Jesus hat uns angenommen und wir dürfen mit ihm Gott sprechen. Lasst uns gemeinsam beten und ich schließe das Gebet ab. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, diesen heiligen Boden betreten. Das ist nicht ein einmaliges Ereignis, was damals bei Mose passiert ist, was es heute nicht mehr gibt, sondern immer, wo wir uns dir zuwenden, die Hände falten und in deine Gegenwart treten, da sind wir auf heiligem Boden und da hörst du uns und da dürfen wir mit dir sprechen. Wir danken dir für dieses große Privileg. Wir bitten dich, dass wir das auch immer den Impuls bekommen, das in Anspruch zu nehmen, dass wir wirklich unser Leben ja, im Zwiegespräch mit dir leben, immer wieder gegenchecken, was meinst du, immer wieder uns auch hinterfragen lassen von dir, unsere Lasten bei dir abgeben. Ein solches Leben ist reich gesegnet, nicht durch Geld oder materielle Dinge, sondern einfach, weil die Seele in deiner Gegenwart aufblüht. Wir möchten dich bitten, dass du uns zu einem solchen Leben führst, uns Impulse zu so einem Gebetsleben gibst. Wir danken dir dafür, dass deine Arme für uns immer offen sind. Amen. Lasst uns ein Segenslied hören. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Ich möchte euch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen Platz, lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag, stimmt aber nicht. Ich mache jetzt Urlaub. Falls ihr in Urlaub fahrt oder Urlaub habt, euch eine gesegnete Urlaubszeit und wir sehen uns dann in alter Frische, vielleicht in 4 Wochen wieder. Bis dann!